Ja, Fortsetzung in unserer Predigtreihe. Mit liebendem Herzen das Evangelium weitergeben. Ihr seht hier an der Folie einen Aufkleber. Den hat es mal in den 70ern und 80ern gegeben. Gott kennen ist Leben von Tolstoi. Kennt ihr den noch? Einige der Älteren wahrscheinlich, ne? Genau. Als ich selbstständig war und meinen Taxenbetrieb hatte, hat der von einer Windschutzscheibe, wenn die Leute einstiegen, direkt an der Windschutzscheibe von innen und von außen geklebt. Ich sage da nachher noch mehr zu. Und dieser kleine Aufkleber hat eine gewisse Bedeutung für mich und natürlich auch für viele Leute bekommen. Eine Vorbemerkung vorweg. Ich wurde letztes Mal nach der Predigt angesprochen, da ging es ja um den verschiedenen Stil, den ich habe. Dass viele Menschen sich heute gar nicht mehr ansprechen lassen wollen vom Evangelium. Ja, das ist so. Wir haben heute eine große Ignoranz in der Bevölkerung, generell allen geistlichen Dingen gegenüber. Frei nach dem Motto, lass du mir deinen Glauben, meinen Glauben, dann lass ich dir meinen Glauben, um nicht deinen Glauben. Ja, ihr versteht, wie ich es meine. Ne? Aber lass mich bitte in Ruhe. Sprich mich nicht an, wir können gerne grillen und ein Fußballspiel uns angucken, aber ansonsten lass mich bitte in Ruhe. Das ist so und dann kann man auch nichts machen, außer beten. Es macht wenig Sinn, Menschen mit dem Evangelium, also mit der guten Botschaft Gottes, so mit einer Holzhammermethode, aber ich habe doch das Beste dieser Welt und ich musste und ich will und ich soll jetzt die doch unbedingt. Nein, das macht keinen Sinn. Absolut nicht. Dann ist es besser zu schweigen und zu beten. Zweite Vorbemerkung, nicht jeder ist ein personenorientierter Typ. Manche Leute sind eben auch sehr, sehr stark sachorientiert und sie haben bekannt die Schwierigkeiten, Leute anzusprechen. Die Sachorientierten können das nicht so gut. Ist in Ordnung. Dann organisiere eine Matthäus-Party und lad die ein, die reden können. Dann passt das wieder. Mit liebendem Herzen das Evangelium weitergeben, hat nichts zu tun, was für ein Typ ich bin. Ich kann das in dem Stil tun, der mir passt, der auf mich zugeschnitten ist. Und heute möchte ich darüber nachdenken, wie reden wir denn über das Evangelium? Welche Möglichkeiten habe ich hier? Wenn wir über den Glauben sprechen, und das fand ich gut, dass Thomas das eben in der Bibel, die Bibelstelle auch gelesen hat, dann wird Gott uns helfen. Der Heilige Geist wird uns Impulse geben und der Heilige Geist wird uns auch Ideen geben, wie wir ein Gespräch führen können, welche Themen, welche Inhalte dran sind. Da dürfen wir uns auch einfach, sag mal salopp, in die Hand Gottes fallen lassen und den Heiligen Geist bitten, hilf du mir jetzt, und wir dürfen hinterher erstaunt sein, wie er geholfen hat. Drei Bibelverse werden uns heute ein wenig leiten. Römer 10, Vers 14. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn kommen, wenn sie nie etwas von ihm gehört haben? Und wie können sie hören, wenn ihm niemand Gottes Wort sagt? Das ist unsere Verantwortung. Auch zu reden, den Menschen das Wort Gottes weiterzugeben. 1. Petrus 3, Vers 15. Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Seid immer dazu bereit, denen Rede und Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eures Glaubens fragen. Und Matthäus 22, Vers 9, dort sagt Jesus, geht jetzt auf die Straße und ladet ein, die ihr trifft. Wir sehen drei Bibelstelle und wir haben drei verschiedene Formen, wie wir reden können. Indirekt, direkt, einladend. Und das sind die drei Ansätze, über die ich heute mit euch nachdenken möchte. Die einladende Variante zu reden, die direkte Methode und die indirekte Methode. Lasst mich einmal zuerst mal drei Beispiele bringen, wie es nicht geschehen sollte. Die einladende Kommunikation. Vor Jahren hatte eine junge Frau sich für Gott entschieden und kam am nächsten Tag voller Freude zur Arbeit und erklärte ihren ungläubigen Arbeitskollegen, dass sie sich bekehrt hätte und dass sie nun Christ sei. Und ihr müsst das auch alle tun, sonst kommt ihr in die Hölle. Sie hat ja vielleicht theoretisch recht oder wie auch immer. Es ist ja alles nicht falsch, was sie gesagt hat. Aber so darf man es natürlich nicht machen. Die indirekte Kommunikation, das ist schon sehr viel ernster. Ich durfte es erleben, dass sich ein älteres Ehepaar bekehrte. Sie kam aus einem gläubigen Elternhaus. Und ich fragte sie dann, was hat euch denn davon abgehalten, diesen Schritt nicht schon früher zu tun? Und die Antwort war erschreckend. Weil wir das Leben der Christen gesehen hatten und so wollten wir nicht leben. Und das Dritte, wie es nicht sein sollte, das wäre die direkte Kommunikation. Ich war Theologiestudent hier in Hamburg und jemand fragte mich mal, Jörg, erklär mir doch mal, was heißt denn eigentlich lutherische Rechtfertigungslehre, gerecht gesprochen aufgrund des Glaubens? Ich konnte keine Antwort geben als Theologiestudent. Drei Beispiele laufen, wie es nicht laufen soll. Und nimmt uns zugleich in die Verantwortung, es richtig zu machen. Das erste ist die direkte Kommunikation. Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie nicht glauben? Wie sollen sie zum Glauben kommen, wenn ihnen niemand was erzählt? Wie können sie hören, wenn ihnen niemand Gottes Wort sagt? Einer meiner Lehrer pflegte mal zu sagen im Studium, du musst nicht alles sagen, was du weißt, aber was du sagst, musst du wissen. Und das gilt auch für Glaubensgespräche. Und ich beobachte eine zunehmend große Unwissenheit. Christen können ihren Glauben nicht, über ihren Glauben nicht sprechen, weil sie ihn nicht kennen. Sie haben sich bekehrt, alles richtig. Aber sie können nicht erklären, was da eigentlich geschehen ist. Und weil sie über ihren Glauben nicht sprechen können, schweigen sie. Das ist ein Problem. Viele Menschen, die meisten von uns, fahren Auto, vermute ich mal. Aber die wenigsten haben Ahnung, wie das Auto funktioniert. Richtig? Geht da was kaputt? Ab in die Werkstatt. Die macht dann das im Regelfall für viel Geld wieder heil. Manchmal verhalten wir uns im Glauben auch so. Ich bin zwar Christ, aber ich habe keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und wenn das jemand wissen soll, geht das zum Pastor, da sind die Fachleute. Nein, so soll es im christlichen Glauben nicht sein. Sondern wir, Jörg Hartung und jeder von uns, wie er es namentlich heißt, ist von Gott aufgefordert, über das, was an uns in einem lebendigen Glauben drinsteckt, auch bezeugen zu können. Nun bin ich jemand, der sich ein wenig mit Autos auskennt. Ich habe mir das mühsam selber angeeignet über Jahre hinweg und kann Ölwechsel hinkriegen und solche Sachen. Mache ich heute nicht mehr, habe ich früher alles gemacht. Und es ist im christlichen Glauben nicht anders. Die Bibel gut kennenzulernen und sie systematisch zu verstehen und auch erklären zu können, bedeutet ein wenig Arbeit, bedeutet ein wenig Studium vielleicht sogar, bedeutet vielleicht auch mal einen Kommentar zu lesen oder ein gutes Buch dazu, bedeutet, dass ich dranbleibe und mich im christlichen Glauben, ich sage es mal ganz platt, weiterbilde. Wenn wir Glaubenskurse heute in den Gemeinden anbieten, ist immer im Regelfall gehende Lehre. Man hat für alles Zeit, aber sich im christlichen Glauben weiterzubilden, das ist schwierig in vielen Gemeinden. Und es ist für mich eine große Not. Und ich glaube, dass wir das in der Zukunft dringender denn je brauchen wieder in unseren Gemeinden, dass wir Leute systematisch aus dem Wort Gottes schulen, damit sie wissen, was zwischen 1. Mose und Offenbarung in etwa drinsteht. Und dass man einen Paulus vom Mose unterscheiden kann. Viele, die heute zum Glauben kommen, sind nicht durch Kinderstunden gelaufen oder Sonntagsschulen gelaufen, wo man das ja schon praktisch in der Wiege mitbekommt. Manches muss man sich auch einfach aneignen. Dann dürfen wir das weitergeben in unserem Stil, in unserer Art. Ein Professor wird es ganz anders weitergeben, den christlichen Glauben, als ein einfacher Bauarbeiter. Aber beiden ist es möglich, über ihren Glauben so zu sprechen, dass der Gesprächspartner versteht, was die Inhalte des Glaubens sind. Ich komme zurück zu dem Aufkleber. Wie gesagt, ich hatte ihn an meiner Taxi kleben. Gott kennen ist Leben von Leo Tolstoi. Wie oft wurde ich aufgrund dieses Aufklebers gefragt, ob ich etwas mit Gott oder Kirche zu tun habe? Und das waren für mich natürlich stets sehr willkommene und gute Gesprächsmöglichkeiten über meinen Glauben. Ich hatte auch einen Pfarrer beschäftigt, der ebenfalls Christ war. Nur der redete nicht gern über seinen Glauben, aber er lernte es, denn er musste ja jetzt, ne? Und ich hatte auch ungläubige Mitarbeiter und die sagten dann, ach, das hat mein Chef da reingeklebt, der ist Christ. Auch ein Zeugnis, oder? Jesus Christus hat uns diese direkte Methode, Glaubensgespräche zu führen, gesagt, redet über euren Glauben. Wir werden in 2 Wochen in der Predigt darüber nachdenken, wie hat es Jesus denn selbst gemacht? Die Frau am Jakobsbrunnen, das wird der Inhalt der Predigt sein. Und Jesus sagt ihr, ich erkläre dir den Unterschied zwischen Glaube und Religion. Komm, hör mir mal zu. Und dann kommen die beiden miteinander ins Gespräch. Das wird dann in 2 Wochen intensiver nochmal mit mir, mit uns gesprochen werden. Über 4 Dinge muss ich gut Bescheid wissen, die ich dann zu kommunizieren habe. Erstens, wer ist Gott? Wie ist er? Was tut er? Was sagt er? Was denkt er? Und so weiter. Erklärt den Menschen, wer Gott ist. Das sind die besten Glaubensgespräche, die ihr führen könnt, glaubt es mir, weil wir uns dann mit vielen, vielen Menschen treffen können. Das ist eine gute Grundlage, eine gute Basis. Zweitens, wie tickt denn der Mensch? Wie ist sein Wesen? Wie ist seine Art? Was ist Sünde? Was ist Gottestrennung? Das wir den Menschen erklären können. Von der Bibel her. Drittens, wer ist Jesus Christus? Warum Jesus Christus? Wieso Erlösungswerk? Was ist Gerechtsprechung aufgrund des Glaubens? Vergebung, Heil, diese ganzen Begriffe kommen hier hinein. Und dann das 4. Wie gestaltet sich denn die Beziehung, eine richtige Beziehung des Menschen mit und vor Gott? Was muss der Mensch tun? Muss er überhaupt was tun? Was bedeutet das für sein Leben? Auch da sagt die Bibel ganz, ganz viel. Und diese 4 Dinge, das sind die groben Inhaltsthemen, die ich in Glaubensgesprächen weitergeben möchte, weitergeben soll, weitergeben muss. Mach's einen weiter. Dann kommt die indirekte Kommunikation. 1. Petrus 3, Vers 15, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Hören wir mal gut zu. Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Lass uns diesen Satz mal auf der Zunge zergehen. Lasst Christus den Mittelpunkt eures Lebens sein. Und dann steht weiter, 1. Petrus 3, Vers 15, seid dazu bereit, denen Reden Antwort zu stehen, die euch nach der Begründung eures Glaubens fragen. Hier sehen wir die indirekte Methode. Hier werden wir nicht aufgefordert, direkt zu sprechen, sondern nur Antworten zu geben, wenn wir gefragt werden. Das ist ein Unterschied, das ist eine andere Methode. Und vielen ist diese Methode, ach, das ist mein Stil. Ich mag das nicht so offen reden. Aber wenn Leute mich fragen, dann habe ich Spaß dran. Das ist auch mein Stil. Ich bin auch jemand, der die indirekte Methode liebt. Ja? Ich habe natürlich als Pastor es lernen müssen, direkt zu sprechen, sonst würde ich ja auch gar nicht stehen können. Aber von meinem Typ her bin ich ein sachorientierter Typ. Und dann ist es mir lieber, wenn man mich fragt und ich Antworten geben kann. Stell mir eine gute Frage und ich gebe dir eine hoffentlich gute Antwort. Ja? Und wer der personenorientierte Typ ist, der hat mehr die direkte Methode, der möchte direkt mit Menschen sprechen. Die sind anders. Und beides ist gut und beides ist richtig. Petrus macht hier in diesem Brief unmissverständlich klar, dass wir Christen indirekt kommunizieren sollen. Und zwar so, dass die Menschen an mir und an meinem Leben Jesus lesen können. Das ist die indirekte Methode. An meinem Leben sollen sie Jesus erkennen, sehen können, schmecken können, hören können, riechen können. Völlig egal. Das sagt Petrus. Diese indirekte Kommunikation ist für meinen Glauben, für mich selbst, aber auch für die anderen Menschen maßgeblich wichtig. Wie wirke ich auf andere Menschen? Ist mein Leben, mein Reden, mein Handeln für sie einladend, dass sie in meinem Leben Christus sehen? Das ist die Frage, die dahinter steht. Welche Sprache spricht mein Leben? Wie wirke ich, Jörg Hartung, auf Menschen? Wirke ich altbacken, uninteressant, langweilig, nichtssagend, vielleicht rechthaberisch? Vielleicht habe ich ja auch eine indirekte Abwehrhaltung, so lass mich in Ruhe Haltung? Ja, dann spricht mein Leben nicht die Sprache Jesu. Oder bin ich ein interessanter Typ, ein attraktiver Typ, ein inspirierender Typ, lebensbejahend, mit einer positiven Energie, die andere spüren, ich bin an dir interessiert. Bin ich so ein Ich-bin-an-dir-interessiert-Typ? Das ist die Frage meines Lebens, meines Herzens. Was bin ich für ein Typ? Und wenn ich eher der Typ bin mit der Lass-mich-in-Ruhe-Haltung, dann sollte ich meinen Herrn bitten, Herr, verändere diese Haltung. Ich will nicht in Ruhe gelassen werden. Ich möchte, dass Leute in meinem Leben meinen Glauben lesen können. Das ist mir wichtig. Hilf mir dabei, dass sich da was in meinem Leben verändert. Wenn Christus unser Mittelpunkt ist, wird Gottes Geist uns bewegen und Menschen aus uns machen, die Gottes Liebe mit positiver Energie, ich weiß, manche mögen dieses Wort nicht, aber ich sage es trotzdem mal, einfach weitergeben können. Dann geht etwas Gutes, etwas Positives von mir aus. Etwas, was Menschen anspricht. Gute Gespräche über geistliche Themen werden garantiert nicht ausbleiben. Es gibt aber noch eine zweite Facette der indirekten Kommunikation. Ich kann auch eine indirekte Kommunikation starten. Nicht nur durch mein Leben, auch durch meine Worte. Zum Beispiel, wir stehen an der Kasse, Aldi-Kasse, Schlange, 5 Leute vor dir, hast 2 Minuten Zeit. Vor dir eine Nachbarin oder jemand, die du kennst aus der Straße oder aus dem Kindergarten, völlig egal. Was macht man? Smalltalk. Hi, wie geht's dir? Antwort, ach ja, ganz gut. Und dann kommt irgendein flapsiger hin. Man kann es aber auch anders sagen. Wie geht's dir? Oh, gut, beruflich gut, familiär klasse, gesundheitlich super und mit Gott erlebe ich gerade echt tolle Dinge. Indirekte Kommunikation. Vielleicht entwickelt sich daraus, hä, was hast du mit Gott, erlebst du gerade Dinge? Wie meinst du das? Und schon bist du drin im Gespräch. Winzige Kleinigkeit. Hier könnte ein guter geistlicher Einstieg sein. Oder ich hörte jetzt von einer Gemeinde, die einen besonderen Dienst anbietet. Wenn eine Mutter entbindet, ja, die sie also im Umfeld der Gemeinde ist, gläubig oder ungläubig, völlig egal, wird sie zu Hause, wenn sie wieder zu Hause ist, mit ihrem Säugling eine Woche lang mit Essen versorgt von der Gemeinde. Das ist genau eingeteilt, jemand kocht und bringt das dann zu einer verabredeten Zeit ins Haus, dass die Mutti nicht kochen braucht in der Woche. Was meint ihr, was da für gute Gespräche entstehen? Über die Diakonie können tolle Gespräche entstehen. Oder denkt an den barmherzigen Samariter. Was ergeben sich für tolle Möglichkeiten, für tolle Glaubensgespräche, wenn der zurückkehrt und den Kranken fragt, wie geht's dir? Hey, was hast du? Du hast das für mich getan. Warum? Tolle Glauben, tolle Ansätze, wie man miteinander reden kann. Ich weiß von vielen Männern aus dem Hamburg-Projekt, dass sie regelmäßig im Fitnessstudio sind. Gerade beim Sport ergeben sich oft tolle Möglichkeiten, über den Glauben zu sprechen. Und wenn ihr erfahrt, dass in der Nachbarschaft jemand ein Problem hat, eine Ehekrise, Erziehungsnöte, ja, dann bietet den Leuten doch Hilfe an. Ich bin für dich da, wenn du mich brauchst. Darf ich dir helfen? Wichtig ist, dass wir in allem authentisch sind. Ehrlich, liebevoll, großzügig, frei von Gesetzlichkeit. Und uns vor allem mühen, den Menschen mit den liebenden Augen Gottes zu sehen. Sünder sind wir alle. Fehler machen wir alle. Das müssen wir den Menschen nicht vor die Nase reiben. Unser erster Auftrag ist es, ihnen die Liebe Gottes zu bringen. Und wenn sie die Liebe Gottes verstehen, da sind wir wieder beim Thema. Wenn sie Gott verstehen, können sie sich verstehen. Wenn sie sich verstehen, können sie Jesus verstehen. Und wenn sie Jesus verstehen, können sie ihr Leben verstehen und entsprechend reagieren. Und dann gibt es als drittes, mach's an weiter, die einladende Kommunikation. Wenn Jesus sagt, geht jetzt auf die Straße und ladet alle ein, die ihr trefft, dann macht dieses Gleichnis, was dahinter steht, sehr deutlich, dass unser Leben und unser Reden auch in eine Beziehung zu Gott gebracht werden muss, indem wir Menschen einladen. Und das können wir auf zwei Ebenen tun. Die erste Ebene ist Freundschaftsevangelisation, Freundschaften pflegen, und die zweite Ebene ist auch, sie direkt anzusprechen. Wir machen das hier bei uns zum Beispiel über einen Infotisch und über andere Möglichkeiten. Ja, es ist eine Methode, selbstverständlich. Aber nicht jeder beherrscht diese Methode. Nicht jeder ist der Typ für diese Methode. Aber es ist eine Methode. Ja, müssen wir Jens fragen hier oder andere vom Infotisch. Ich finde das total mutig, dass ihr auf die Straße geht und mit fremden Leuten beim Glauben sprecht. Finde ich total klasse. Es ist eine Methode, gar keine Frage. Eine einladende Methode. Aber wenn es um Nachhaltigkeit geht, denn das ist leider das andere auch, wenn wir mit Menschen auf der, versuche mal ein anderes Beispiel zu bringen. Es gibt ja Gemeinden, die planen Evangelisationen und meinen, damit kriegen wir ganz viele Leute in die Gemeinde. Ist Quatsch. Das ist nicht das Ergebnis von einer Evangelisation. Wenn man sowas macht, dann bringt man Menschen in Kontakt mit Jesus. Das macht ihr auf dem Infotisch. Ihr bringt Menschen in Kontakt mit Jesus. Aber die Menschen gehen dann wieder. Sie sind dafür nicht am nächsten Sonntag in der Gemeinde. Die wenigsten haben überhaupt wahrscheinlich je eine Gemeinde anschließend betreten. Aber sie sind in Kontakt mit Jesus gekommen. Und das ist das Entscheidende, warum wir das machen. Und das ist auch das Entscheidende an der Evangelisation. Wenn dann Menschen nach einer Bekehrung sich an eine Gemeinde orientieren und womöglich bei uns hängen bleiben, na Halleluja. Aber das ist nicht die Hauptintention einer Evangelisation. Sondern das ist die Hauptintention von Freundschaftsevangelisation. Freundschaftsevangelisation bedeutet, ich nutze die Beziehung, die ich in meinem Alltag habe und werde dem Menschen zum Freund. So wie von Jesus gesagt wird, er war ein Freund der Sünder. Lukas 7, 34 nachzulesen. Er suchte und pflegte Beziehung zu Ungläubigen. Und über diese Beziehungen kamen sie ins Fragen, diese Menschen, und haben mit Jesus diskutiert. Ob jeder zum Glauben gekommen ist oder nicht, ist uns nicht überliefert. Aber Jesus pflegte Freundschaften, weil er diese Menschen liebt. Und das ließ er sie spüren. Um Menschen einladen zu können, sich auf eine geistliche Reise hin zu Gott zu begeben, muss ich diesem Mensch zuerst Freund werden. Und er möchte an meinem Leben sehen, ob es einen Gott gibt, wie dieser Gott wirkt, wie ich mit diesem Gott lebe, was das mit meinem Leben ausmacht. Und wenn das für Menschen überzeugend ist, dann machen sie sich vielleicht auch auf die Suche nach Gott. Aber erstmal wollen sie es bei mir sehen. Es liegt ganz viel an uns, solche Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Das kann man tun. Wie gesagt, Freundschaftsfinanzierung, Hauskreise, Grillen mit Nachbarn, DVD-Abende ist eine ganz tolle Möglichkeit heute. Männer brauchen Action, Chips und Bier. Frauen brauchen Herzschmerz mit Happy End und Gemüse mit Dip und Gläschen Wein. Prosecco, okay. Ja, versteht ihr? Aber das ist eine tolle Möglichkeit, Menschen, Nachbarn einfach mal einzuladen und ganz natürlich zu sein. Und gebt ihnen Zeit. Das kann Jahre dauern, bis das erste geistliche Gespräch kommt. Ladet sie nicht ein, setzt euch an den Tisch, holt die Bibel raus und sagt, schön, dass ihr da seid, jetzt muss ich euch missionieren. Hey, das funktioniert nicht. Definitiv nicht. Ja? Oder wir unternehmen etwas mit Familien aus der Nachbarschaft, über den Kindergarten. Wir machen zusammen Sport, wir unternehmen eine Fahrradtour. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Ideen, nur wir müssen sie nutzen. Unsere Freundschaften zu pflegen und nutzen. Und ganz natürlich unseren Glauben leben. Lass die Menschen hineinschauen. Ich sagte am Mittwoch im Leiterschaftskurs in dieser Frage, wenn man bei euch in die Wohnung reingucken kann, Gardinen auf, Jalousien hoch, lasst sie reingucken. Die sollen sehen, wie ihr lebt. Die sollen sehen, wie ihr lebt. Finde ich spannend. Ich möchte den Menschen Anteil geben an meinem Leben. Unsere Nachbarn damals, als wir noch in Wendorf wohnten mit unseren Kindern, haben alles mitgekriegt. Die haben den Streit mitgekriegt und die haben mitgekriegt, wie wir miteinander wieder dann Hand in Hand da rummarschiert sind draußen. Sie haben mitgekriegt, wie wir gearbeitet haben. Sie haben mitgekriegt, wie wir unsere Kinder erzogen haben. Sie haben alles mitgekriegt. Und ich finde das wichtig, dass Leute Anteil bekommen an unserem Leben. Bin ich ganz wichtig. Und wenn wir dann unsere Freunde zu besonderen Veranstaltungen einladen, dann achtet darauf, dass wir sie nicht überfahren. 3 kleine Tipps dazu. Achtet darauf, Freunde nur zu solchen Veranstaltungen einzuladen, wo sie in der Anonymität bleiben können und wo sie nicht mit Druck das Evangelium übergestülpt bekommen. Das geht nie gut aus. Informiert euch vorher per Webseite über die Veranstaltung. Was erwartet euch dort? Je besser mein Freund, den ich mitnehme, Bescheid weiß, desto besser und desto entspannter wird der Abend sein. Und fahrt immer zusammen hin. Geht vorher noch etwas essen, begleitet eure Freunde, seid ihnen gute Gesprächspartner. Ich möchte ermutigen, solche Freundschaften vermehrt zu führen. Sie werden definitiv eine geistliche Dimension bekommen. Und in dieser geistlichen Dimension kann der Geist Gottes wirken und vielleicht an den Menschen nicht nur zum Glauben rufen, sondern auch über die Ziellinie bringen. Mach's an weiter. Auf meine Bereitschaft, meinen Glauben zu bezeugen, kommt es an. Was bin ich für ein Typ? Bin ich der einladende Typ? Bin ich der direkte Typ oder bin ich der indirekte Typ? Vielleicht auch alles. Super. Die Bibel macht unmissverständlich klar, dass Gott alle Menschen liebt und möchte, dass sie durch Christus zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir, das Bodenpersonal Gottes, dürfen dabei mithelfen und ihm zuarbeiten. Und darum ermutige ich uns, Mut zur Beziehung, Mut unseren Glauben zu bezeugen. Und Gott wird das segnen. Amen.